Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier im Haus der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund, Gemeinde am Hellweg. Auch den vielen tausend Zuschauern überall auf der Welt, die uns jetzt den Videostream oder auch später dann die Aufzeichnung des Videostreams angucken, ein herzliches Willkommen. Es ist heute der 10. Mai 2026, der fünfte Sonntag nach Ostern. Nicht die Zählung entscheidet, sondern sein Name, Rogate. Rogate heißt betet und ist eine Aufforderung zum Gebet. Diesem Sonntag und dieser ganzen Woche steht deswegen ein Psalmvers zur Seite, der das Gebet thematisiert. Nämlich, da steht in Psalm 66, Vers 20, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das sollten wir in diese Woche mitnehmen und noch etwas mehr und intensiver über Gebet oder diese Aufforderung betet, wird uns jetzt unser Pastor Simon Haug erzählen und er wird Verstärkung mitbringen, glaube ich, nämlich die Silke Hahn aus der Gemeindeleitung. Simon, ich gebe dir mal das Mikro.
Ich gebe es dir mal. Genau. Ladies first. Ja, guten Morgen. Ganz herzlich grüßen wir euch von der Gemeindeleitungsklausur im Frühjahr, wo wir zu Gast bei Familie Vogel waren. Und das Wichtigste für uns war einen großen Dank an euch alle. Wir haben deutlich gespürt, dass für diese Klausur gebetet worden ist. Das war die erste Klausur, in der Simon jetzt dabei war. Und das hat einfach gut getan. Simon hat uns mit hineingenommen in eine Bibelarbeit. Ein zentraler Vers war, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ganz konkret gearbeitet haben wir am Grow-Konzept. Anja und Klaus Lühlemann sind in der Leitung der Kleingruppen und hatten dazu eine Gemeinde im Gespräch. Und davon ausgehend haben wir uns ganz konkret mit Next Steps beschäftigt. Wir haben Entscheidungen getroffen, die noch nicht präsentabel sind, aber wir euch ganz zügig, ich lehne mich weit aus dem Fenster, Ende Mai schon konkret mitteilen möchten. Ganz konkret weitergearbeitet haben wir am Gebetsmonat und das erzählt euch jetzt Simon.
Genau, vielen Dank, Silke. Es gibt hier eine Folie, auf der ihr es sehen wollt. Gebetsmonat. Das stand vor allem im Fokus und das hat einfach sehr gut gepasst, dass wir das heute ansagen beim Thema Betet. Ich nehme euch kurz mit 2, 3 Stichpunkten hinein. Es kommen dann noch ausführlichere Infos, wie, wann, wo. Aber das, was uns vor allem beschäftigt hat, war ab dem 7. Juni 4 Wochen lang, also es startet mit einem Sonntag, 4 Wochen lang das Thema Gebet in den Fokus nehmen. Und ja, wir hatten den Eindruck gewonnen, als wir dann länger darüber gesprochen hatten, kam uns so ein Vers, der ist uns nicht mehr aus dem Kopf gegangen, der für uns das, was jetzt diese Gebetsmonatszeit prägen kann, irgendwie zusammenfasst. Und das war dieser Vers, diese ersten Worte aus Epheser 1, 18a. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen, das ist uns irgendwie wichtig geworden, so zu beten. Und erleuchtete Augen quasi auch als Ergebnis von Gebet. Und das ist so vielleicht die Perspektive, die uns wichtig geworden ist, diese 4 Wochen als eine Zeit des Lobes, des Danks, der Zeit, wo wir auch neu von Gott erleuchtet werden und wo wir neu sehen, wo wir wahrnehmen können, was Gott in unserem Leben tut. Und das jetzt bezogen eben auf einen persönlich, was Gott vielleicht in deinem Leben tut, was du noch gar nicht wahrgenommen hast davor. Manchmal vergisst man manches ja auch. Aber auch wahrzunehmen, hey, was tut er in unserer Gemeinde? Wo ist Jesus vielleicht schon längst unterwegs mit seinem Geist? Und wir lernen im Gebet vielleicht auch neu sehen und sagen, ja, da machen wir vielleicht auch mit. Da ist Jesus schon längst da und wir machen einfach gerne mit. Wir werden dann ein Team zusammenstellen, wir werden unterschiedliche Formate natürlich anbieten für Lob, für Dank, für Bitte, für Klage, einzelnes Gebet, Gebet laut und leise in verschiedenen Gruppen, stehend in verschiedenen Formen, auch inhaltliche Inputs, da wird es ganz viel geben. Da kommt noch Infos, aber jetzt erstmal die Bitte, betet auch für diesen Gebetsmonat, dass das für uns eine wichtige und reiche Zeit wird und tragt das von jetzt gerne auch mit.
Ich muss noch hier bleiben. Jetzt. Gebet. Jetzt. Aber ich bin gleich gefragt, genau. Wir sollten das erstmal aufnehmen und diesen Impuls, in dem wir mit Gott reden, und ich bitte euch dazu aufzustehen. Heiliger und ewiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wissen, du bist da, du lebst. Und wir interessieren dich. Und du willst in unser Leben hineinwirken und willst unser Leben reich machen. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, dass wir an dir erkennen können, wie der Vater ist. Und dass du uns als Mensch lebendiges Vorbild gewesen bist, wie ein Leben im Licht des Vaters gelingen kann. Heiliger Geist, fülle unsere Herzen. Fülle sie mit deiner Wärme, mit deiner Liebe, mit deiner Erkenntnis, dass wir befähigt sind, diese Welt nach deinem Willen zu gestalten. Amen. Ihr könnt, glaube ich, stehen bleiben, weil wir wollen noch mal singen und das singt sich besser im Stehen.
Wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Leben. Glück.
gibt ein paar Dinge anzusagen. Das Wichtigste für heute Morgen, wir sammeln jetzt die Kollekte ein, die bestimmt ist für all die Dinge, die bei uns in der Gemeinde mit Geld zu tun haben, wo wir eben auch Geld ausgeben müssen. Und das können wir nur, wenn wir auch welches einnehmen. Dann das nächstwichtige, nächsten Sonntag, 17.05. ist ein besonderer Sonntag. Zum einen, es ist morgens hier um 10 Uhr kein Gottesdienst. Also bitte nicht in die Straßenbahn oder ins Auto einsteigen, nicht aufs Fahrrad schwingen oder zu Fuß morgens früh, ihr könnt ausschlafen. Stattdessen freuen wir uns, wenn möglichst viele dann mittags um 14.30 Uhr, besser ein paar Minuten vorher hier sind, denn da wird unser neuer Pastor Simon Haug, den wir gerade ja schon hier mit ersten Amtshandlungen genießen durften, offiziell in seinen Dienst eingeführt. Und im Anschluss an den Ordinationsgottesdienst sind alle eingeladen, noch hier zu bleiben für Häppchen und Getränke. Ich bin von Tanja Beckmann auf zwei Dinge hingewiesen worden. Erstens, wir brauchen noch Menschen, die Häppchen mitbringen oder schmieren. Bitte bei Tanja melden. Ich weiß gar nicht, Tanja, bist du heute Morgen da? Ich sehe sie noch nicht. Dann könnt ihr das über die Gemeinde-App tun. Da gibt es einen Link, wo ihr euch eintragen könnt. Oder aber ihr ruft einfach im Gemeindebüro an, die Monika Krell leitet das auch gerne weiter. Also wir brauchen noch Helfer, die Häppchen machen. Und der zweite Hinweis, es sind wirklich nur Häppchen. Bitte vergesst nicht das Mittagessen vorher. Ja, also es wird nichts zum Sattessen sein dann nachmittags, sondern so eine kleine Aufmerksamkeit. Dann gibt es am Ende des Monats, am 31.05. für die Kinder des Kindergottesdienstes einen Ausflug. Und die Eltern sollten wissen, dass dieser Ausflug stattfindet. Alle weiteren Informationen könnt ihr euch bei Stefan Rulfing holen. Und noch einen Sonntag weiter, ich möchte da jetzt schon darauf hinweisen, am 7. Juni ist die Vorstellung von Anne Wallusch. Wer ist Anne Wallusch? Anne Wallusch ist eine mögliche neue hauptamtliche Mitarbeiterin für den Jugendbereich. Die Gemeindeleitung hat uns das ja letzte Woche schon mitgeteilt und am 7.6. wird sie sich also hier im Gottesdienst vorstellen. Wer also unsere neue, möglicherweise neue Mitarbeiterin etwas besser kennenlernen will, um dann ein klareres Votum treffen zu können, der sollte am 7.6. hier sein. Und jetzt bitte ich Anja zu mir. Anja ist die eine Hälfte von Anja und Klaus. Komm mal hier auf die andere Seite. Damit man richtig aussieht. Weil Simon sagte ja gerade schon, Anja und Klaus haben die Kleingruppenarbeit unseres Grow-Konzeptes übernommen. Und Anja, wir sind mitten im Semester, fast schon am Ende. Und du möchtest ein bisschen was dazu erzählen?
Genau, und am besten ist es, wenn der Film einfach startet und ich sag was danach.
Sind wir schon auf Sendung?
Hallo, ich bin Emmanuel.
Ja, wir danken allen kleinen Gruppen, die sich getraut haben, diese Videoschnipsel zu schicken. Das war eine echte Überwindung, aber ihr seht, man kann wunderbar merken, wie die Stimmung ist, wie die einzelnen Gruppen sind. Und wir hoffen einfach, wir konnten euch ein bisschen mit reinnehmen und auch ein bisschen Lust machen. Wir sind noch mitten im Semester, es geht schon Richtung Ende. Und ich finde, es ist so ein tolles Zeichen, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir uns kennen und uns helfen, dass es ja strahlt nach außen. Und es macht auch Lust, Freunde mitzubringen und Bekannte. Und oft sind es die Interessen, die das leichter machen. Und deswegen, wir sind mittendrin, aber unsere Gedanken als Team gehen schon aufs nächste Semester. Und vielleicht hast du jetzt gerade gedacht, wow, coole Gruppen, aber ich hätte Lust, Essen zu kochen mit ein paar Leuten. Ich hätte vielleicht Lust, Musik zu machen oder ein Buch zu lesen. Es wäre mir so wichtig, nochmal ein Buch in der Bibel anzuschauen. Ich weiß nicht, was triggert dich gerade? Und darum geht es. Wir bitten euch, ins Gebet zu gehen, in euch hineinzuhören, ob ihr nicht Lust habt, eine Kleingruppe zu leiten. Das ist ganz niederschwellig. Ihr werdet angeleitet. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Rücksprachen zu halten. Es ist eine kleine Gruppe und vielleicht wäre das ein Einstieg für euch. Wir möchten euch bitten, denkt darüber nach, betet darüber, zu welcher Gruppe du Lust hast. Und damit sie stattfindet, kannst du sie vielleicht machen mit jemandem zusammen. Deswegen unsere Einladung, das nächste Semester kommt.
Dankeschön. Rainer, ich möchte euch Rainer Klute vorstellen, beziehungsweise er wird es selber tun. Wir haben uns auf ein paar charakteristische Fragen geeinigt, auf die er griffige Antworten finden wird. Rainer, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich glaube, du bist noch länger in der Gemeinde als ich. Seit wann genau und warum?
Ganz genau kann ich's gar nicht sagen. Das muss Anfang der 1990er Jahre gewesen sein. Da sind wir als Familie hier hingekommen. Wir waren vorher in der landeskirchlichen Gemeinschaft in der Kreuzstraße. Und für uns als Familie mit unseren Kindern war hier einfach ein super Angebot und ja, deswegen haben wir uns dann hier häuslich niedergelassen und eine Heimat gefunden.
Du bist Informatiker geworden.
Ja.
Hätte es für dich auch Alternativen gegeben oder gäbe es sie jetzt, wenn du nochmal die Wahl hättest?
Nein. Ich kann das aber noch ergänzen. Ich bin seit 2018, das ist ein denkwürdiges Jahr, denn 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Und seitdem bin ich bei uns in der Firma Datenschutzbeauftragter und inzwischen auch hier in der Gemeinde Datenschutzbeauftragter. Und da hat man doch viel so mit juristischen Fragen zu tun. Und ich habe schon mehrmals gedacht, das macht mir eigentlich auch Spaß. Ich glaube, wenn ich Anwalt geworden wäre, das wäre auch gut gewesen.
Bei solchen Vorstellungsinterviews kommt zwangsläufig eine Frage, wie hältst du es mit dem Fußball? Ich weiß gar nicht.
Gar nicht.
Genau.
Gar nicht.
Deswegen frage ich dich das auch gar nicht, sondern was interessiert dich denn stattdessen? Außerhalb der Arbeit, von der du ja sehr begeistert bist, wie ich weiß.
Ja, okay. Also seit 2011. Befass
dich kurz.
Seit 2011, also das sind jetzt 15 Jahre, interessiere ich mich für Kernenergie. Das kam so im Nachgang des Fukushima-Unglücks, da habe ich mich da sehr intensiv informiert und finde das ganz toll. Habe einen Kernkraftverein gegründet, die Nuklearia. Die gibt es jetzt mit knapp 700 Mitgliedern. Und ja, bis Ende letzten Jahres war ich da Vorsitzender. Und bin auch nach wie vor dabei. Das begeistert mich, ja.
Rainer, du wirst heute die Predigt halten und ich möchte gerne dich segnen und für dich beten. Lieber Vater, danke, dass du Rainer begabt hast mit vielen unterschiedlichen Dingen und dass er uns heute dein Wort nahe bringt. Rüste du ihn aus mit deinem Geist und gib uns offene Herzen, dass wir hören, was du uns durch ihn zu sagen hast. Amen.
Amen. So, ein bisschen Platz schaffen. Ja, in meinen letzten beiden Predigten habe ich ein Gemälde gezeigt. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, nämlich die Gesandten von Hans Holbein, dem Jüngeren. Und man sagt ja, was man dreimal macht, das begründet eine Tradition. Und deswegen zeige ich euch heute das Bild zum dritten Mal. Ziemlich beeindruckend. zwei Männer. Ja, vielleicht machen wir das Licht mal ein bisschen dunkler, dann kann man das besser erkennen. Ja, danke. Zwei Männer, viel Symbolik, vom Künstler alles sehr bewusst arrangiert und dargestellt. Und wir hatten uns in den vergangenen Predigten, hatten wir uns das angeschaut, was vorn zu sehen ist. Ein Bild für das Diesseits, für das Greifbare, für unser Leben. Und wir hatten darüber gesprochen, was hinter diesem grünen Vorhang ist. Das Verborgene, das Jenseits, die Ewigkeit. Und heute wollen wir noch einmal genau hinschauen. Nicht auf alles, nicht auf das komplette Gemälde, sondern auf ein entscheidendes Detail, auf das entscheidende Detail. Man kann es leicht übersehen. Gerade in diesen Lichtverhältnissen ist es praktisch nicht erkennbar. Und deswegen habe ich es hier mal markiert. Ihr seht da oben links diesen roten Kreis und da drin befindet sich etwas. Und das kann man eigentlich erst dann genauer erkennen, wenn man mal ranzoomt, wenn man das vergrößert. Ein Kreuz. Nicht im Zentrum. Nicht groß inszeniert, sondern ganz am Rand und dann auch noch halb verborgen hinter dem Vorhang. Das ist interessant, denn wenn dieses gesamte Bild ein Bild auch für unser Leben ist, dann steht dieses Kreuz genau an der Schnittstelle zwischen dem, was wir sehen und dem, was dahinter liegt. Zwischen dem Diesseits und der Ewigkeit. Man kann auch sagen, wenn es einen Weg gibt, der über dieses Leben hinausführt, dann führt er am Kreuz vorbei. Vielleicht auch durch das Kreuz hindurch. Und darum geht es heute, um dieses Kreuz. Nicht als religiöses Symbol, das in Klassenzimmern oder Gerichtssälen hängt oder auch nicht mehr hängt. Nicht als Schmuckstück, das der eine oder die andere um den Hals trägt, sondern als etwas, das eine ziemlich radikale Behauptung aufstellt, nämlich, dass sich an diesem Kreuz die wichtigste Frage unseres Lebens entscheidet. Das ist jedenfalls das, was Christen seit 2 Jahrtausenden behaupten. Aber wenn das stimmt, dass das Kreuz so zentral und entscheidend ist, müsste es dann nicht viel überzeugender rüberkommen? Wenn es um die entscheidenden Fragen unseres Lebens geht, dann müsste das doch so klar sein, so einleuchtend, so logisch, dass jeder sagt, ja, das leuchtet mir ein. Das überzeugt mich. Und hier setzt der Bibeltext ein, den wir uns heute anschauen. Paulus schreibt etwas an die christliche Gemeinde in der Stadt Korinth. Und das muss man erst mal sacken lassen. Er sagt nämlich, das Kreuz ist nicht überzeugend. Im Gegenteil, für viele Menschen ist es Unsinn. Ich lese uns 1. Korinther 1, Vers 17 bis Kapitel 2, Vers 5 oder jedenfalls zwei Teile davon. Den Mittelteil lasse ich mal raus. Nach der neuen Genfer Übersetzung und einige zentrale Stellen seht ihr hier. Und ihr könnt ja mal versuchen, die beim Zuhören zu entdecken. Also, Paulus schreibt, Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Paulus sagt hier im Grunde drei Dinge. Erstens, der Kern des christlichen Glaubens ist das Kreuz. Nicht Moral, nicht Gesetzeserfüllung, nicht Spiritualität oder religiöse Erfahrung, sondern Christus, der Gekreuzigte. Der zweite Punkt, diese Botschaft, dieses Kreuz wirkt auf viele Menschen völlig unsinnig. Die einen wollen Zeichen und Wunder sehen, die anderen wollen kluge Argumente hören, um sich überzeugen zu lassen. Aber Paulus sagt, das Entscheidende, das sieht ganz anders aus. Und drittens, Glaube entsteht nicht durch brillante Rhetorik oder perfekte Argumente. Paulus sagt, der Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Bevor wir jetzt vorschnell sagen, ja klar, das stimmt, oder auch die anderen sagen, nein, das überzeugt mich nicht, sollten wir vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen und fragen, wie müsste ein Glaube denn eigentlich aussehen, der mich überzeugt? Müsste er nicht logisch nachvollziehbar sein, gut begründet, sauber argumentiert? Also so, dass wir und die Menschen, denen wir den Glauben nahebringen oder nahebringen wollen, am Ende sagen können, ja, das stimmt, das ist gut argumentiert, das ergibt Sinn, das kann ich glauben. Nun fragen wir eine Werbeagentur, könnte die vielleicht Folgendes sagen? Sagt die was? Da. Könnte ein Plakat entwickeln, nicht blinder Glaube, sondern gute Gründe. Nachvollziehbar, intelligent, glaubwürdig. Wunder erleben, Heilung erfahren, Versorgung erleben. Das wäre doch wunderbar. Und die Werbeagentur sagt, das Kreuz als Kernbotschaft, das sehen wir eher kritisch. Aus Marketing-Sicht erzeugt das nämlich negative Emotionen, Schwäche-Assoziationen, geringe Zielgruppenattraktivität. Nein, wir müssen den Glauben endlich mehr aus Nutzerperspektive denken. Die Menschen suchen heute Relevanz, Orientierung und persönlichen Nutzen. Unser Konzept sieht deshalb so aus. Und dieser Ansatz verbindet rationale Plausibilität auf der linken Seite, emotionale Relevanz und konkrete Alltagstransformation auf der rechten Seite. Damit schaffen wir einen Glauben, der sowohl intellektuell anschlussfähig ist, als auch emotional aktivierend und lebensnah. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber wenn der christliche Glaube wahr ist, dann sollte er sich doch auch als wahr zeigen lassen, oder? Wenn ich doch nur die richtigen Argumente bringen könnte, dann müsste ich doch meine Arbeitskollegen überzeugen können, meine Mitschüler, meine Eltern. So würden wir es erwarten. So müsste es doch sein. Ist es aber nicht. Es ist doch seltsam. Wenn sich der Glaube an Christus durch rationale Argumente begründen ließe, dann wäre es erstaunlich, dass so wenige Menschen Christen sind. Aber wenn er sich nicht rational begründen lässt, der Glaube, dann ist es erstaunlich, dass überhaupt jemand glaubt. Oder? Beides passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und Paulus würde sagen, ja, stimmt, genau so ist es. Und er beschreibt die Situation so. Die einen wollen Zeichen und Wunder sehen, also sichtbare Beweise. Die anderen wollen kluge Argumente hören, also überzeugende Darlegungen. Und jetzt könnte man erwarten, dass Paulus darauf eingeht und sagt, ja, okay, ich zeige euch die Beweise und ich liefere euch die Argumente. Macht er aber nicht. Macht er nicht. Sondern er schreibt, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Christus, auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus macht hier marketingmäßig, werbemäßig eigentlich alles falsch. Keine geschliffene Rede, keine überzeugende Argumentation. Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten. Das ist seine Botschaft. Und dabei schätzt er sich selbst auch nicht gerade als den überzeugenden missionarischen Leistungsträger ein. Er sagt, ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Jetzt sagt ihr vielleicht, Moment, das stimmt doch nicht. Paulus, der konnte doch sehr gut argumentieren. Ja klar, das konnte er. Das haben wir erst kürzlich gehört von Lukas Haug, der an genau dieser Stelle darüber gepredigt hat, wie Paulus auf dem Areopag in Athen zu den Menschen gesprochen hat. Und wir haben gesehen, wie geschickt und anschlussfähig Paulus da argumentiert hat, wie überzeugend. Nein, Paulus war ganz gewiss kein schlechter Kommunikator. Aber er hat sich geweigert, das Ärgernis des Kreuzes zu entschärfen. Und deshalb hat sein Plakat vielleicht so ausgesehen. Christus, gekreuzigt. Für viele Unsinn, für andere alles. Eine schroffe Botschaft. Anstößig, kantig, unbequem. Eine Zumutung. Wen sollte das schon überzeugen? Doch das Erstaunliche passiert, das Wort vom Kreuz ist in Korinth machtvoll und wirksam. Die Gemeinde in Korinth, ihre Existenz beweist das. Und Paulus schreibt dazu, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das ist jetzt eigentlich ziemlich erstaunlich. Denn das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, ist ja nicht einfach nur, nicht ganz überzeugend, sondern sie ist vielmehr noch sehr unbequem und schwer zu akzeptieren. Denn was sehen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen? Einen Menschen, der an diesem Kreuz hingerichtet wird, öffentlich erniedrigt, am Ende eines gescheiterten Lebens. Und das soll der Mittelpunkt des Glaubens sein? Man kann schon verstehen, wenn die Menschen sagen, die Christen, die sind doch verrückt. Und Paulus würde sagen, ja, genau so sieht es aus. Aber nur für die einen. Für die ist es verrückt. Für die anderen Gottes Kraft. Für die einen kompletter Unsinn. Für die anderen hängt ihr ganzes Leben dran. Und wenn wir über das Kreuz nachdenken, dann geht es ja nicht um das Stück Holz, sondern es geht um den, der an dem Kreuz hängt. Kein Symbol, kein tragischer Held, keine schöne Idee, sondern hier hängt Christus. Hier hängt der menschgewordene Gott. Und dieser Mensch stirbt. nicht weil er scheitert, sondern er stirbt stellvertretend für mich, für dich, für die ganze Welt, für Schuld, für Versagen, für das, was wir selbst nicht in Ordnung bringen, für unsere Trennung von Gott. Das Kreuz sagt, so ernst ist diese Schuld. Und es sagt zugleich, so weit geht Gottes Liebe. Denn wenn Gott selbst ans Kreuz geht, dann sicherlich nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, nicht wegen ein paar Fehlern, die man mit ein bisschen Mühe wieder in Ordnung bringen kann. Das Kreuz behauptet etwas ziemlich Radikales über die Menschen, nämlich, dass mit uns etwas im Kern nicht stimmt. Etwas, was wir selbst unmöglich in Ordnung bringen können. Und ich glaube, wenn wir zu uns selbst ehrlich sind, dann kennen wir das. Dann stimmen wir dem zu. Wir schaffen es ja nicht einmal, nach unseren eigenen Maßstäben zu leben. Wir verletzen uns selbst und andere. Wir handeln egoistisch, wir reden uns heraus. Und wir glauben, mit ein bisschen Selbstoptimierung können wir schon besser werden. Aber das eigentliche Problem ist gar nicht, dass wir nicht perfekt sind. Das eigentliche Problem ist, dass wir von Gott getrennt sind. Dass die Beziehung zu dem zerbrochen ist, der uns geschaffen hat. Und was wir sehen, in unseren Fehlern, in unserer Unvollkommenheit, in der ganzen Welt, das sind die Folgen davon. Und das Kreuz sagt, das Problem sitzt tiefer. Da reichen nicht Optimierung, ein bisschen Spiritualität oder moralische Verbesserung, sondern was wir wirklich brauchen, ist Rettung. Und da steigen viele aus, denn das ist nicht besonders schmeichelhaft. Das Wort vom Kreuz ist nicht deshalb schwer zu glauben, weil es kompliziert ist, sondern weil es uns widerspricht. Weil es uns sagt, du kriegst es nicht auf die Kette und du wirst es dein Leben lang nicht auf die Kette kriegen. Ohne einen Erlöser. Ohne den Erlöser. Ohne den, der hier am Kreuz hing. Der deinetwegen hier hing. Ist es euch aufgefallen? Wir sagen die ganze Zeit, es geht nicht um die perfekte Argumentation. Und was mache ich hier gerade? Ich argumentiere, um euch die Dinge verständlich zu machen. Ist das falsch? Ist das ein Widerspruch? Nein, das glaube ich nicht. Denn Paulus selber argumentiert ja auch messerscharf in seinen Briefen. Aber das ist der Knackpunkt. Selbst wenn ich erkenne, rational erkenne, dass Kreuz und Auferstehung wahr sein können, dann heißt das noch lange nicht, dass ich bereit bin, auf Christus zu vertrauen, ihm mein Leben anzuvertrauen. Doch wenn das alles jetzt so wenig überzeugend ist, warum glauben dann überhaupt Menschen an Jesus? Ich habe dazu in unserer Gemeinde ein wenig herumgefragt und Annika, die ich vorhin erspäht habe, die erzählt uns jetzt, wie es ihr ergangen ist, warum sie glaubt. Annika, du hast das Wort und die Technik gibt bitte mal hier das Signal drauf, auf das Mikro.
Tja. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe meinen Speckzettel mitgebracht, weil 30 Sekunden wurden vorgegeben. Wir haben auf 1,5 Minuten uns dann geeinigt, und damit ich den roten Faden nicht verliere.
Muss es so erzählen.
Ja, ich fühle mich gerade auch ein bisschen so wie Paulus, ein bisschen ängstlich, ein bisschen unsicher. Aber ich starte einfach mal. Und zwar, du hast mich gefragt, ob ich hier vorne was sagen kann, warum ich glaube. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Es ist jetzt ein kurzer Abriss von dem. Und mir ist bewusst geworden, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, so, da war ich Mitte 20. Da stand ich vorm Spiegel und habe tatsächlich mal so gedacht, für ein paar Sekunden, Gott, gibt's dich eigentlich wirklich? Und wäre es vielleicht auch mal schlau, eine Kirchengemeinde zu besuchen? Und so schnell wie die Gedanken kamen, waren sie auch wieder weg. Und ich habe mich mit allem möglichen anderen beschäftigt, außer mit Gott. Ja, ich war so genau Mitte 20, also wirklich mit vielen anderen Sachen. Diese minimale Offenheit, die ich hatte, hat Gott anscheinend genutzt. Denn ein paar Monate später wurde ich wieder auf Gott aufmerksam gemacht, nämlich durch einen besonderen Menschen in meinem Leben, den ich kennengelernt hatte. Und nicht viel später gab es ein konkret beantwortetes Gebet, das ich in der Zeit leise für mich gesprochen hatte. Und als ich dadurch immer neugieriger wurde, was es denn mit Gott auf sich hat, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und parallel dazu gab es tatsächlich in der Gemeinde einen Elementarkurs noch von einem früheren Pastor, Rolf Zyrus. Da gab es auch einige Mitarbeiter aus der Gemeinde, die da Antwort und Rede standen. Und wir haben uns wichtige Geschichten in der Bibel angeguckt, um das Ganze besser zu verstehen. By the way, Rainer war auch einer der Mitarbeiter. Wir kennen uns also schon ein paar Jahre. Das war 2011. Genau. Ich zitiere jetzt mal ganz kurz einen Vers aus einem bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, das fasst das Ganze so ein bisschen ganz gut zusammen, fand ich, denn mit der Zeit wurde mir klar, ja, wenn es da so einen Gott gibt, der so liebt, dann sollte ich ihm vielleicht vertrauen. Und ich habe das Ganze dann auch mit Ja beantwortet für mich. Und es hat nicht lange gedauert, da kam ein sehr krasser Frieden. Ja, so ein Frieden und eine innere Ruhe, die ich vorher so nicht kannte, die ich so noch nicht hatte. Und ich habe gemerkt, Gott steht zu mir, Gott liebt mich so, wie ich bin. Denn ich hatte früher auch mit Ängsten zu tun, also sage ich mal Menschenfurcht. Es war mir mal sehr wichtig, ist mir manchmal heute auch noch, was Menschen über mich denken. Und und ich hatte Ängste, wie verlassen zu werden von Menschen, weil sie mich nicht mögen, wie ich bin, weil ich vielleicht nicht gut genug bin. Und diese Ängste sind dann, ja, eigentlich mehr oder weniger komplett weggegangen. Und ich wusste eben, bei Gott bin ich sicher, der ist da. Und ich bin kein Zufallsprodukt, ich bin keine Laune der Natur, ich bin geliebt, gewollt und es gibt auch eine Bestimmung für mein Leben. Und da begleitet mich auch noch ein Vers aus Jeremia 29, Vers 11, immer wieder in meinem Glaubensleben, den sage ich euch auch nochmal zum Abschluss, dann bin ich fertig, Rainer. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu schenken. Darum glaube ich. Danke.
Danke, Annika. Ja, das ist interessant, ne? In dem, was Annika gesagt hat, kamen keine rationalen Argumente vor. Keine Logik, die jemanden zum Glauben zwingt. Wichtig war ein Gebet und dass die Worte der Bibel zu ihr gesprochen haben. Vertrauen ist gewachsen, Frieden ist entstanden, die Ängste sind verschwunden. Paulus würde sagen, hier wirkt Gottes Geist. Gottes Geist, ja, nichts gegen das Denken, aber Gottes Geist wirkt tiefer als das Denken. Gute Argumente können wichtig sein, können einen auch näher zum Glauben hinführen. Aber der Glaube entsteht letztlich nicht dadurch, dass jemand bessere Argumente hat, sondern Glaube entsteht dann, wenn Gott wirkt, wenn Gott einem Menschen begegnet. Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das ist das, was Paulus meint. Nicht durch kluge Worte, sondern durch Gottes Kraft. Das Kreuz überzeugt nicht einfach, aber es trifft. Es trifft im Inneren. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem Glaube beginnt. Wir haben gesehen, für den einen ist es völliger Unsinn, für den anderen ist es Gottes Kraft, ist es alles. Und die Frage ist jetzt, wo stehst du? Vielleicht sagst du, ganz ehrlich, ich finde das schwer zu glauben. Naja, dann bist du vielleicht näher dran, als du glaubst, als du denkst. Denn das ist ja genau so, wie das Kreuz auf viele Menschen wirkt. Und vielleicht ist das genau der Punkt, an dem es anfängt bei dir. Nicht da, wo alles klar ist, nicht da, wo alles überzeugt, sondern da, wo du sagst, ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht alles, aber ich bleibe da dran. Ich gehe dem nach. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, das glaube ich, das prägt mich. Dann ist dieser Text eine Erinnerung, dein Glaube gründet sich nicht auf Argumente. Nicht darauf, dass du alles verstanden hast, nicht darauf, dass du alles erklären kannst, nicht darauf, dass du immer die guten Antworten hast, sondern dein Glaube gründet sich auf dem, was Christus für dich getan hat, am Kreuz. Vielleicht merkst du aber auch, dass du manchmal versuchst, deinen Glauben doch wieder auf rationale Argumente zu stellen, ihn abzusichern, wasserdicht zu machen, gegenüber anderen auch zu verargumentieren. Das ist alles nicht verkehrt. Denken ist gut, Frage stellen ist gut, argumentieren ist gut, nach Klarheit suchen ist gut. Paulus macht das auch. Er denkt messerscharf und er argumentiert, er erklärt. Das finden wir überall in seinen Briefen. Aber er sagt auch, das Denken trägt den Glauben nicht. Denn irgendwann kommt jeder Mensch an Punkte, wo das Argumentieren nicht mehr reicht. Schuld, Leid, Angst, Tod. Und spätestens da zeigt sich, ob dein Glaube nur eine Theorie über Gott ist oder eine Beziehung zu ihm, die dich trägt. Dein Glaube steht und fällt nicht damit, wie wasserdicht deine Argumentation ist, sondern damit, ob Christus dich trägt. Und das tut er. Und damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Warum glauben Menschen an einen Gekreuzigten? Nicht, weil das so überzeugend ist, rational überzeugend, sondern weil sie erfahren haben, es ist wahr und es trägt. Er trägt. Vielleicht ist das heute dein nächster Schritt. Nicht alles klären zu können, sondern sich diesem Kreuz auszusetzen und Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu begegnen. Wie könnte ein erster Schritt aussehen? Vielleicht ein Gebet, ein ehrlicher Gedanke. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Mehr braucht es nicht. Glaube beginnt nicht dort, wo wir überzeugt sind. Glaube beginnt dort, wo Gott wirkt. Deshalb feiern wir Abendmahl. Nicht, weil wir alles verstanden hätten. Nicht, weil keine Fragen mehr offen wären. Nicht, weil wir den Glauben perfekt erklären könnten. Und schon gar nicht, weil wir selbst perfekt wären. Sondern weil Christus gesagt hat, tut das zu meinem Gedächtnis. Im Abendmahl geht es darum, dass Gott uns begegnen will. Brot und Traubensaft überzeugen niemanden. Aber sie sind ganz nah am Zentrum unseres Glaubens. An Christus, dem Gekreuzigten. An dem, der seinen Leib hingab. An dem, dessen Blut vergossen wurde. An dem, der nicht im Tod geblieben ist. Amen. Vor dem Abendmahl singen wir noch ein Lied.
Ja, und mit diesem Lied wollen wir die Gnade Gottes feiern. Die Gnade, die das möglich macht, dass wir überhaupt ja, in der Lage sind zu glauben oder die Tür uns öffnet. Wenn ihr Lust habt oder es möglich ist, steht gerne dazu auf.
Falling is falling.
Ja, Rainer hat es gerade schon gesagt und ihr seht es auch schon. Wir haben Abendmahlstische vorbereitet und ich darf Silke und Esther bitten, schon mal den Platz hinter den Tischen einzunehmen, um gleich beim Austeilen zu helfen. Jeder ist eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wer eine Beziehung zu Christus hat, tut es, um seinen Tod zu verkünden und in Erinnerung zu behalten. Wer noch keine Beziehung zu Christus hat, kann es tun, um diese Beziehung aufzunehmen, wenn er denn möchte. Und so seid ihr alle eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Warum wir das feiern, auch das schreibt der Apostel Paulus und Rainer zitiert uns diese Stelle.
Und wir bleiben dazu im ersten Korintherbrief, wo Paulus im Kapitel 11 schreibt: Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Kommt, denn es ist alles bereit.
Ich habe zwei Dinge vergessen. Das eine ist, es gibt an diesem Tisch glutenfreies Brot für diejenigen, die es bedürfen. Und zum anderen, wir wollen immer in Gruppen zu 15 an die Tische kommen. Vor allen Dingen die zweite Gruppe muss ein bisschen darauf achten, dass es nicht 25 werden.
Thank you.
Wir wollen jetzt mit den nächsten drei Liedern auf Gott schauen, auf Gottes Erbarmen, auf seine Gnade weiterschauen. Und auch dazu laden wir ein, aufzustehen, wenn es möglich ist. Wir singen, hat mich diese Woche begleitet. Ja, es läuft ja nicht immer alles gerade, nicht immer alles irgendwie problemlos und ja, viele Gedanken, die Woche mich beschäftigt haben, da will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber dieses egal wohin ich mich verlaufe, deine Liebe gibt nicht auf und du trägst mich und du trägst mich. Wenn meine Sorge, meine Last mich wie Finsternis umfasst, du bleibst bei mir, immer bei mir.
Egal wohin ich mich verlauf, deine Liebe gibt nicht auf und du trägst mich, ja du trägst mich. Wenn meine Sorge, meine Last mich wie Finsternis umfasst, du bleibst bei mir, immer bei mir. Du bist so gut zu mir an meinem dunkelsten Tagen hast du mich getragen in meinen
bist du in deiner Liebe bei mir geblieben. Wohin könnte ich vor dir fliehen? Deine Liebe wird mich ziehen. Du umgibst mich, du umgibst mich. Schmeckt, wie gut du bist. Und du liebst mich, ja, du liebst mich. Du bist so gut zu mir. An meinen dunkelsten Tagen hast du mich getragen. In meinem tiefsten Tal bist du in deiner Liebe bei mir.
Du bist gut und ich tanze, denn du bist gut. gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut zu mir.
Und ich singe,
und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut zu mir.
Ja, vielen Dank an euch. Wer noch hier bleiben möchte, ist herzlich eingeladen. Unser Kaffeeteam hat für Kaffee und Tee gesorgt und Kaltgetränke gibt es sicherlich auch. Wer das Anliegen dieses Sonntags, Rogate betet, jetzt ganz dringend braucht, der ist herzlich eingeladen, hier vorne sich hinzubegeben. Da sind Menschen, die mit dir beten, wenn du Fürbitte bedarfst oder wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, wo du ein offenes Ohr brauchst. Wenn du weißt, es dauert länger mit dem offenen Ohr, dann wende dich hinten an den Tisch, da steht unser Seelsorgerteam und vereinbare einen Termin, wo man wirklich sich Zeit nimmt, um auf dich einzugehen und dir die Zeit zukommen zu lassen, die du brauchst. Rainer, ich darf dich bitten, uns noch den Segen Gottes zuzusprechen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.
Amen. Bis demnächst. Nächsten Sonntag nicht um 10 Uhr.